bin Florian. Meine Stimme ist super, die ist nicht krank. Mir geht's blendend. Ich mache den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Der klingt vielleicht heute ein bisschen nasal, aber trotzdem bin ich gut drauf. Und deshalb sind wir gemeinsam die
Echten Papas. Oh ja, also schreien kannst du ja noch.
Ja, schreien kann ich, auch wenn ich mich ab und zu mal räuspere oder den Rotz hochziehen muss, tut mir leid. Muss mich jetzt schon mal entschuldigen. Tut mir leid, wenn das mal irgendwie die nächste Stunde hörbar ist und unser Cutter das nicht rausgeschnitten bekommt.
Ja, aber den Rotz hochziehen, das kenne ich von meinem Sohn. Also das, da bist du in guter Gesellschaft.
Okay, da sind wir schon beim Thema. Ich darf ja immer eine Frage stellen im Wechsel. Und stelle ich doch mal eine Frage, die deinen Sohn betrifft. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wie das damals war, als er geboren wurde. Hast du da gleich losgelegt? Warst du bewaffnet mit Puder, Babycreme und Windel und hast gleich alles gemacht? Oder ja, warst du erstmal so ein bisschen in dieser Ab-8-Stellung und ich weiß nicht so und soll ich den anfassen? Was warst du für ein Vater oder was bist du für ein Vater?
Ich war Ersteres. Das muss ich auch, weil unser Sohn quasi, das war, der kam überraschend als Kaiserschnitt und
okay.
Da meine Frau dann sofort von Anfang an natürlich auch wegen Narbe und so auch im Krankenhaus nicht aufstehen konnte, habe ich sozusagen die allererste
Wickel vollzogen
bei ihm. Ja, genau. Und Ich glaube, seitdem war ich auch eigentlich immer irgendwie, also ich habe auch abends, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ganz spannende Frage, ich schwelge gerade in Erinnerung, dann habe ich auch jeden Abend, also es hat natürlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich ihn zu Bett bringen durfte, weil das wollte er nicht, weil wegen Stillen und so weiter, aber ich habe ihn abends immer fertig gemacht. Quasi gewickelt, habe ihn gewaschen und habe ihn, ne, so, keine Ahnung, so mit solche, gibt ja solche Lotionen und sowas für die Babyhaut und so. Also quasi einmal Bett fertig gemacht, dann an Mama übergeben. Und genau. Also ich habe schon viel gemacht von Anfang an.
Ja, spannend. Also so blöd das mit dem Kaiserschnitt in der Regel ja ist, aber als Mann ist man tatsächlich gezwungen, weil die Frau einfach oftmals gar nicht kann,
das
Lied zu übernehmen sozusagen. Mhm. Aber ich will wetten, dass es viele andere Männer und Väter gibt, die da etwas zurückhaltender sind. Und für die und für alle anderen natürlich auch ist diese Folge und unser heutiger Gast. Soll ich mal ankündigen,
wer kommt? Ja, mach mal.
Ist das die Inke Hummel, Pädagogin, Familienberaterin, ich krächze ein bisschen, und Autorin eines relativ neuen Babyratgebers.
Und sie war schon mal bei uns.
Sie war schon mal bei uns, genau, da ging es aber um ein anderes Thema, um Pubertät. Diesmal geht es wirklich um die erste Zeit und ihr Babyratgeber ist sehr, sehr besonders und Inke ist auch sehr besonders und deshalb haben wir sie nochmal eingeladen und ich freue mich mit ihr jetzt in der nächsten Stunde nochmal über das Thema Babys und Väter zu sprechen.
Wir freuen uns natürlich.
Wir freuen uns gemeinsam. Werbung. Als Papa möchte man stets das Beste für sein Kind. Egal, ob es ums Essen, die Weiterbildung oder das Spielzeug geht. Doch welches Spielzeug passt zu meinem Kind am besten? Und welches ist die erste Wahl, wenn es um eine Einstiegspuppe geht? Ganz klar, die Baby Annabelle Little Annabelle, welche bereits seit vielen Jahren die Kinderaugen zum Funkeln bringt. Sie ist nicht nur Spielkameradin, Beschützerin, Trösterin bei kleinen und großen Problemen, sondern auch wie ein eigenes Baby für unsere kleinen Puppeneltern. Ab dem 27. März könnt ihr mit dem Code BABYANNABELLE1 unter www.mytoys.de beim Kauf einer Baby Annabelle Little Annabelle sogar 25% sparen. Und jetzt geht's weiter mit unserem heutigen Gast.
Hallo Inke, schön, dass du da bist.
Hallo Inke.
Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
Ja, schön, dass du wieder da bist, weil du bist zum zweiten Mal da. Wir haben, glaube ich, so vor knapp 2 Jahren schon mal mit dir gesprochen über das Thema Pubertät. Und heute reden wir über was ganz anderes. Du hast nämlich nicht nur einen Pubertätsratgeber geschrieben, sondern jetzt relativ frisch auch einen Babyratgeber. Mhm. Und Das ist aber ein Buch, das irgendwie etwas anders ist als alle bisherigen Babyratgeber. Mhm. Magst du zum Einstieg mal ganz kurz erklären, worum es da geht, außer natürlich um Babys?
Genau, ich habe schon lange das im Herzen getragen, ein Buch über die Babyzeit zu schreiben, weil ich ganz lange mit Familien gearbeitet habe, genau in diesem Lebensabschnitt. Und als ich das jetzt wirklich konzipiert habe, habe ich mir überlegt, wie sind Babyratgeber bisher so? Also wir sind immer mehr weggegangen von, ne, früher gab es ja die Pflege orientierten Ratgeber, wie macht man das alles? Dann ging es endlich hin zu den Babys, also ne, was brauchen die, tragen, stillen, Familienbett, diesen ganzen Kram. Und ich wollte darauf achten, dass es um die Beziehung geht. Im Grunde das Gleiche wie im Pubertätsbuch. Nämlich darum, dass Eltern verstehen, wie ihre Kinder so sind, dass sie ganz viel Wissen bekommen über die Entwicklung der Kinder, aber dass sie auch auf Selbstfürsorge achten. Nämlich gleich im Babyjahr schon gucken, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht hinten runterfallen. Dass wir nicht nur den Fokus auf die Kinder haben, sondern auch auf die Eltern und auf das Miteinander. Und das ist in diesem Buch drinne. Und was es sonst noch ein bisschen unterscheidet von anderen Büchern ist, dass ich keinen engen Zeitrahmen habe. Also es gibt bei mir nicht 8. Monat das und das, sondern ganz viel Weite, wo man wirklich gucken kann, wo steht mein Kind denn? Was muss ich jetzt über mein Kind wissen? Das geht über Bilder in dem Buch, dass man die Stelle finden kann, wo man lesen sollte. Und was noch ein bisschen drin ist, das war mir in meiner Elternarbeit immer sehr wichtig, ist im Grunde das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin nämlich ein Fan davon, nicht 2000 Babyspielzeugsachen zu kaufen, sondern zu gucken, was man zu Hause hat und was man damit machen kann. Das ist auch noch mit drin.
Also im Grunde nicht nur ein Babybuch, sondern auch ein Baby-Elternbuch, ne? Also
genau, Eltern werden.
Ja, zwei Blickwinkel. Mhm.
Mhm. Genau.
Ich kenne dich als Pubertierflüsterin, bist auch bekannt als Babyflüsterin und jetzt wahrscheinlich auch als Babyelternflüsterin. Wie kann man sowas lernen? Können wir sowas auch lernen? Also den Überblick zu behalten über das, was quasi in den einzelnen Lebensphasen wichtig ist?
Also zum einen habe ich ja Pädagogik studiert und da waren genau meine Schwerpunkte die Baby- und Kleinkindzeit und die Pubertät. Da kommt mein grundsätzliches Wissen so her. Dann ist es in der Arbeit mit Familien, die ich jetzt seit, glaube ich, 15 Jahren mache, ist ganz viel Erfahrung einfach dazu gekommen. Ich glaube, dass jeder relativ gut sich auch darauf einlassen kann, wenn er das möchte. Wichtig sind natürlich so Faktoren wie Empathie und Feinfühligkeit und auch die Bereitschaft, sich Wissen anzueignen. Das ist ja das, was moderne Eltern oder Elternratgeber auch ausmacht, dass da viel Wissen drin ist, das sonst nur pädagogisches Fachpersonal hatte, aufbereitet, so dass Eltern das verstehen und einfach ihr Kind und sein Verhalten besser einschätzen können. Wenn man dieses Engagement hat und auch selber auf sich gucken mag, was man selber so mitgebracht hat aus der eigenen Kindheit, dann glaube ich, kann man sich sehr gut aufstellen in dem Bereich, ja.
Also wäre das quasi so, dass du das pädagogische Fachpersonal, von dem du sprichst, ja eigentlich entlastest beziehungsweise unterstützt?
Das hoffe ich sehr und das ist auch mein Gefühl in der Arbeit. Einerseits gibt es da viele gute Kooperationen im Grunde, weil man auf einer anderen Ebene miteinander spricht. Wenn wir uns jetzt Eltern und Kita-Personal vorstellen in einem Elterngespräch und Eltern schon viel wissen, ist das natürlich einfacher. Manchmal ist es auch ein Ungleichgewicht. Das fand ich ganz spannend, hat Katrin Hohmann mal gesagt. Sie hat immer so den Eindruck, inzwischen wissen viele Eltern mehr als das Fachpersonal. Also sind moderner aufgestellt als die das teilweise noch veraltet in der Ausbildung gelernt haben oder so. Das kann natürlich manchmal Probleme geben, was man ja verstehen kann, ne? Wenn ich da sitze als Expertin mit den Kindern im Kindergarten und die Eltern sagen mir, nee, so ist das aber gar nicht, dann muss man damit erstmal zurechtkommen.
Das stimmt.
Das ist spannend. Und Flo hat jetzt gerade so lapidar dich Babyflüsterin genannt, aber das
habe ich nicht. Das war mit Respekt.
Ja, genau. Ja. Ich wollte nur sagen, Flo ist nicht der Erste, der dich so nennt. Ne? Also dir eilt tatsächlich dieser Ruf voraus.
Das stimmt, das ist entstanden in den Babykursen, die ich hier in Bonn gegeben habe, jahrelang. Da kam irgendwann dieser Begriff auf. Und ich habe auch irgendwann von einem Kurs zum Abschied so ein Shirt bekommen, wo das hinten drauf steht. Also ich würde mich gar nicht selber so bezeichnen. Das kam wirklich von den Eltern und das war sehr liebevoll gemeint. Das bedeutet auch gar nicht, dass ich die Frau bin, die für alles die super duper top Sofortlösung hat, sondern dass ich, und das, glaube ich, ist ein gutes Merkmal von mir. Ich kann mich gut einlassen auf Kinder und kann gut spüren, wo der Schuh drückt. Und das schon bei Babys. Und das war in den Kursen immer so, die auch sehr intensiv waren. Also die gingen immer ein Jahr oder sogar noch ein bisschen länger, sodass man sich sehr gut und sehr eng kannte. Ja, und da ist dieser Begriff entstanden, mit dem ich jetzt aber auch nicht total hausieren gehe, weil das klingt so platt eigentlich, ne? Aber ja, es war aber sehr liebevoll gemeint.
Und Spitznamen sucht man sich ja nicht aus.
Nee, sozusagen. Das stimmt.
Insofern muss man dann damit leben. So, meine nächste Frage ist so total basic, aber ich will sie trotzdem mal stellen. Mhm. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, warum aus deiner Sicht denn gerade diese ersten 12 Monate so verdammt wichtig sind. Also darauf konzentriert sich ja auch dein Buch. Und es ist ja so, also meine Kinder sind ja beide Teenager und ich denke so, okay, auch eine wichtige Phase. Mhm. Aber diese ersten 12 Monate sind nochmal ganz besonders, oder?
Ja, zum einen glaube ich, das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dieses Reinwachsen in ein gutes Verhältnis aus Kindorientierung und Blick auf sich selber, ist total wertvoll, wenn man das von Anfang an schon hat. Das merke ich in den Beratungen oft, dass Eltern ganz doll den Blick auf die Kinder hatten, aber sich selbst total vergessen hatten. Und wenn die Kinder dann so 4, 5 sind, sitzen die bei mir in der Beratung und sagen, ich kann nicht mehr. Ich habe überhaupt gar keine Ressourcen mehr für irgendwas. Und deshalb finde ich so wichtig, da von Anfang an einzusteigen, dass das gar nicht in so eine Schieflage gerät, dass man gleich weiß, wie komme ich dahin, dass ich mich möglichst sicher fühle auch, dass ich nicht so große Ängste und Druck spüre, sondern mein Kind in einer Gelassenheit begleiten kann. Das finde ich wichtig im Babyjahr. Und fürs Kind natürlich, ja, ist das erste Jahr ein Teil der Zeit, wo Bindungssicherheit und Urvertrauen und all diese Muster entstehen. Und deshalb ist auch diese Zeit so unfassbar wichtig. Und insgesamt ist sie natürlich spannend, weil da so viel passiert, was man manchmal in 12 Monaten einfach nicht so sieht, ne? Wie viel sich da verändert.
Ja. Aber auch diese Selbstfürsorge, die du zuerst genannt hast, finde ich super wichtig, weil tatsächlich das ist dann so ein Automatismus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das sehr schnell dann einfach verlernt oder vergisst, ne, sich selbst irgendwie auch mal irgendwie in den Blick zu nehmen.
Genau, das ist ein ganz viel, ist das verbunden mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen, ne? Wie viel darf ich an Raum noch für mich nehmen? Darf ich zur Toilette gehen, wenn das Baby gerade schreit? Also es klingt irgendwie komisch, aber das ist was viele umtreibt. Und das kann sich einfach sehr ungut entwickeln.
Jetzt verzeih mir, dass ich das so sage, aber das ist ja jetzt kein allzu sehr Rocket Science, sondern es gibt ja schon einiges dazu quasi mal zusammengefasst. Du hast jetzt aber, oder die viel von dem Wissen wendet sich ja hauptsächlich immer an Mütter. Mhm. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass du das aufbrichst und eher auch für Eltern aufgesetzt hast. Das ist der Paketmann oder wer ist das?
Ach, das hört ihr so schön. Das, ja, ich denke. Genau.
Sehr gut. Hoffentlich sind das die richtigen Weihnachtsgeschenke.
Ach nee,
wir sind ja aus Weihnachten schon raus. wo war ich? Genau. Aber so, die richten sich an Mütter. Wie baut sich denn jetzt so etwas? Also wie richtet sich sowas denn jetzt an beide? Also an Vater und Mutter, Mutter und Vater, also an Eltern?
Also ich glaube, in meinem Buch gibt es wirklich nur eine Stelle, die sich explizit an die Mütter richtet, weil es darum geht, sich Zeit im Wochenbett zu nehmen. Aber ansonsten richtet sich alles an alle, weil es um Beziehung geht. Mein Kind verstehen, gut auf mich gucken, Ideen haben für den Alltag, wie ich mit dem Kind spielen kann von Anfang an, auch wenn es erst 2 Monate ist, sind alles Gedanken, die jeden ansprechen. Sogar Großeltern oder Patenonkel oder so. Genau, das war mir wichtig. Ich wollte kein Buch schreiben nur für eine Gruppe, sondern wirklich für alle, die in Beziehung mit einem Baby sein möchten.
Okay, das heißt, es wird keiner ausgegrenzt und jeder fühlt sich angesprochen, sowohl Mutter als auch Vater. Nichtsdestotrotz gibt es ja viele Männer, Die meinen, ihr Job als Vater fängt erst an, wenn das Kind nach einem Ball treten kann. Mhm. Ne? Da sagt man so, ja, die ersten Monate und Jahre vielleicht auch, ist die Mutter dran. Und wenn ich dann mit dem Kind toben kann, auf den Bolzplatz gehen, dann ist das meine Sache. Was kannst du dem entgegensetzen? Weil, also ich halte das für großen Quatsch und du wahrscheinlich auch, oder? Mhm.
Genau, das ist so. Ich kenne das aber auch. Also ne, wurde mir auch oft von Vätern so gesagt in Beratungen oder auch in den Kursen. Und dann versuche ich immer wirklich drauf zu gucken, dass es ja um diesen Beziehungsaufbau geht und wirklich um das Kennenlernen des Kindes. Und da ist eben ganz viel im Buch drinne, was ich eben auch schon gesagt hatte, wo man sehen kann, das ist mit 2 Monaten und mit 4 Monaten schon eine Persönlichkeit. Und das kann schon Dinge und das kann auch schon interagieren. Man muss nur auch die feinen Zeichen sehen und ein bisschen Ideen bekommen. Ne? Wie weit kann das Kind schon gucken zum Beispiel? Sowas. Ne? Oder welche Farben, welches Tempo oder so ist gut im Spiel mit dem Kind? Und was sind so Zeichen, wo ich mich zurückziehen sollte? Das sind Dinge, die von Anfang an ja unabhängig sind von, das Kind ist bei der Mutter aus dem Bauch gekommen oder wird von ihr gestillt. Ne? Das geht einfach genauso für Väter und da kann man ganz viel machen. Und diese Impulse sind im Buch drin.
Und also das eine ist ja, wenn Väter sagen, so mein Job fängt erst an, wenn ich mit dem Kind auf den Bolzplatz gehen kann, weil es dann vielleicht auch was Aktives ist, mhm. und genau, es wird nicht mehr gestillt, die ganzen sehr mutterzentrierten Tätigkeiten fallen weg. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Männer auch einfach Angst vor dieser Nähe haben, oder? Also jetzt so raufen, Fußball spielen, Aktivitäten ist ihnen näher als jetzt das Kuscheln und, mhm. und so die enge Bindung.
Ist sehr unterschiedlich. Also ich erlebe das über die Jahre wirklich auch sehr im Wandel. Ich habe über die Zeit immer mehr Väter gehabt, die wirklich relativ früh auch in den Kursen saßen. Entweder waren dann beide Eltern da oder es kam wirklich der Vater und die Mutter hatte mal 2 Stunden frei oder die war schon wieder arbeiten und der Vater hat eine Weile übernommen. Das hat sich über die Jahre sehr gewandelt und ich erlebe da auch eine große Offenheit an. Also es ist ganz normal, dass der Papa auch das Kind ganz viel trägt, in den Schlaf bringt, wickelt, genau weiß, welche Anziehsachen gerade angesagt sind und so. Also ich glaube, da entwickeln wir uns wirklich in eine gute Richtung.
Das macht Hoffnung.
Ja, das macht genau. Das macht Hoffnung. Aber was ja trotzdem und das machen, also da das glaube ich, machen Mütter wahrscheinlich noch viel mehr, wenn sie mit den Kindern in den ersten oder mit den Babys in den ersten 12 Monaten dann in solche Kurse gehen wie PKIP mhm. oder sowas, mhm. dann wird ja sehr gerne verglichen. Ich erinnere mich, dass wir haben es auch gemacht. Ich glaube, das liegt doch in der Natur des Menschen, sich mit anderen zu vergleichen und gerade, dass man so die Entwicklung seines Babys mit denen anderer Babys aus dem PKIP-Kurs vergleicht. Ist sowas? Also, meine Frage wäre, du sagst ja selbst oder schreibst ja selbst, dass so ein Vergleich eigentlich nichts bringt. Aber warum? Es macht doch Spaß, sich aufzureiben und vielleicht irgendwie festzustellen, man ist weiter als andere.
Ja, klar, das kann auch irgendwie gut sein. Das kann einem ja auch irgendwie was geben. Ich habe in meinen Kursen tatsächlich immer sehr darauf geachtet, dass das nicht so hochkocht. Und habe den Eltern mitgegeben, wirklich Vergleiche zu machen mit ihrem Kind. Also, was kann mein Kind jetzt schon anders als vor 2 Wochen? Das sind ja die relevanten Dinge. Und nicht, was kann mein Kind jetzt schon besser als der andere? Oder in solchen Situationen wirklich zu fragen, warum interessiert mich der Vergleich? Bin ich einfach neugierig, was ist der nächste Entwicklungsschritt, wenn mein Kind jetzt anfängt, sich zu drehen, was kommt denn danach? Dann ist ja spannend, was der andere schon so kann und ne, vielleicht kann ich irgendwie spielerisch helfen, dass mein Kind auch in diese Richtung kommt. Dann finde ich das wieder ganz gut, aber oft macht das einfach Stress. Dieses Vergleichen, weil Eltern, also gerade das, da kommen wir auch wieder so ein bisschen in den Anfang rein, durch diesen totalen Fokus auf die Kinder und ein bisschen sich selber aus dem Fokus verlieren, kommt man sehr in Ängste rein. Wenn man so sehr auf die Kinder guckt und sich immer denkt, ist alles gut und wird es das schaffen? Wenn es jetzt so ist, wird es dann jemals gut in die Schule kommen können? Also ne, das sind Dinge, die ich wirklich in den Beratungen erlebe, dass da ganz viel Druck ist und ganz viel Denken an die Zukunft und man will Dinge verhindern und auf jeden Fall alles richtig gut machen. Und da können Vergleiche einfach total stressen, gerade im Babyalter, wo die Entwicklung so unterschiedlich ist. Und man hat einfach Kinder, hatte ich in jedem Kurs eins, das mit 8 Monaten anfing, an irgendwas zu laufen, und eins, das mit 12 Monaten immer noch platt auf dem Boden lag. Ne, das ist einfach die Range und sagt ja gar nichts darüber aus, dass nicht beide vielleicht mit 14 Monaten super frei laufen können. Das kann total so sein. Deswegen finde ich immer, man muss gucken, dass einem das keinen Stress macht. Weil die richtig krassen Probleme, die fallen ja auf, wenn man zu den Vorsorgeuntersuchungen geht. Da muss man nicht immer nach links und rechts gucken.
Also kann man sagen, dass Vergleichen die Vorstufe zum Helikopter ist?
Ich hasse ja dieses Wort, ne? Das muss ich nochmal sagen. Weil ich das ist so negativ. Und Eltern, die sich sehr, sehr überfürsorglich um ihre Kinder kümmern, haben auch einen Grund dafür. Und da muss man immer vorsichtig hingucken, damit man sie da ein bisschen rausbegleiten kann, finde ich. Aber das ist schon so ein Punkt, ne? Man ist einfach sehr in dieser Ängstlichkeit drin, ne? Und will alles kontrollieren. Und die Eltern, die du dann als Helikopter beschreibst, sind Eltern, die das in der Regel nicht autoritär kontrollieren, sondern mit ganz viel Zucker und Liebe und so, aber dabei auch das Kind aus dem Blick verlieren. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man die so auf den Mittelweg bekommt. Und das hoffe ich, dass das mit dem Babybuch schon ganz gut in die Wege geleitet wird.
Ich finde, wir können irgendwann mal nochmal nächstes Jahr so eine Folge machen, wo man vielleicht solche Begrifflichkeiten mal definiert. Rasenmäher und Helikopter, da gibt es ja sicherlich noch andere Mobile oder Autos oder sowas, die dafür verwendet werden. Aber ich glaube, das kann ganz gut sein, da mal hinzugucken, oder?
Ja, total. Also ich kämpfe sehr dafür. Ich finde auch beispielsweise den Begriff Arschlochkind so fürchterlich. Und der möchte auch in so eine Folge.
Okay, also Arschlochkind ist gesetzt als Folge, das machen wir auf jeden Fall.
Das ist ja gut.
Aber erinnert ihr euch, ihr kennt doch sicherlich hier den Comedian Mittermeier hieß der, glaube ich, ne?
Ja.
Und der hatte früher, ich weiß nicht, irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, der hat irgendwann so ein Programm gehabt, wo er auch irgendwie so auf dieses Wort immer drauf rumgetanzt hat. Und seitdem kenne ich diesen Begriff eigentlich.
Okay. Genau. Und der kommt an so vielen Stellen und regt mich fürchterlich auf.
Wir kommen drauf zurück, aber ja, jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über die Babys und ich würde tatsächlich auch noch mal ganz gerne über die Männer und über die Väter sprechen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, die sind so ein bisschen, also du hast gesagt, Väter sind im Wandel, also vom zögerlichen Vater hin zum engagierteren Vater, der auch weniger Angst hat. Trotzdem höre ich immer wieder auch von frisch gebackenen Vätern so diese tatsächlich doch diese Ängste, sie könnten etwas kaputt machen. Und also gerade so bei den frisch Geborenen und sind deshalb so zögerlich. Zu Recht, ich meine, als Vater kann man doch wahrscheinlich genauso viel oder wenig kaputt machen wie als Mutter, oder?
Genau, das würde ich auch so sehen.
Also
da sehe ich auch im Grunde keinen Unterschied, außer dass ich die Väter in den Kursen tatsächlich klischeehaft ein bisschen wilder mit den Kindern erlebt habe als die Mütter, was aber ja nicht einfach negativ ist, sondern es ist halt eine Feststellung. Ne? Ist ja auch, wenn man dann eine ganz übervorsichtige Mutter hat, ist es ja auch nicht gut. Wichtig finde ich da den Punkt, Kinder sind echt robust und Babys sind auch schon robust. Da fand ich ganz schön, als meine Hebamme sagte, da war unser zweites Kind geboren, lassen Sie den Säugling lieber auf dem Boden liegen und das große Kind stolpert mal drüber und schmeißt sich auf dem, als dass er das Baby vom Sofa runterzieht und es fällt tief. Das kann es besser aushalten, wenn es da am Boden liegt und da fällt so ein Zweijähriger mal drauf. Die sind relativ robust. Und das, finde ich, ist ein ganz guter Gedanke, den man den Vätern auch mitgeben darf. Einfach mal probieren. Und man wird schon sehr merken, wenn man irgendwie so einen blöden Body hat, wo man irgendwie zu komisch das Kind reinstopfen will, wenn es jetzt nicht mehr geht, dass der Arm weiter verdreht wird.
Genau, das macht man einmal und dann ist der Arm ab. Ne?
Nein. Genau, dann ist gut.
Das macht man einmal und dann weiß man halt, dass man das beim nächsten Mal nicht wieder macht. Ne? Also.
Genau, oder deckt sich mit Wickelbodies ein.
Ja. Dann macht sie Erfahrung.
Ja.
Naja, es ist ja aber auch ein bisschen, ne, unsere Vorfahren, die waren ja jetzt auch nicht, die lebten ja nicht in einer zarten und sehr zögerlichen Natur mit irgendwelchen netten, zufriedenstellenden Tieren, sondern das war ja auch nochmal eine andere Zeit. Aber wie sieht's denn, wie sieht es so mit Frühchen aus? Also ich meine, ich habe die Erfahrung jetzt noch nie mit einem Frühchen gemacht, aber ich finde, die sind ja noch mal kleiner. So, kann man doch bestimmt was kaputt machen.
Da könnte man bestimmt was kaputt machen, aber ich glaube, wenn wir ganz normale, gesunde Eltern haben, dann haben die ein gutes Feingefühl dafür, eher ein bisschen zu vorsichtig zu sein als zu grob. Und das ist auch geschlechterunabhängig. Die Frühchen brauchen körperliche Nähe und die müssen Haut spüren und den Herzschlag spüren. Und da ist ganz egal, ob sie bei Mama oder bei Papa oder bei Oma auf dem Bauch liegen. Ne, das ist wichtig, dass jemand da ist.
Okay, also im Grunde genau das Gegenteil, ne? Nicht vorsichtig sein und dann lieber den Kontakt meiden, sondern lieber mehr Kontakt haben.
Genau. Ja, in Beziehung sein, genau. Ja. Das ist wichtig, ja.
Okay. Frühchen ist ein spezielles Thema, was sicher viele bewegt. Ein anderes Thema, was vielen auch, glaube ich, Körner kostet, sind ja Schreibabys. Und ich glaube, wenn wir hier über Babys sprechen und über die ersten 12 Monate, müssen wir, glaube ich, auch über Schreibabys reden, weil das einfach so an die Substanz geht bei vielen Müttern und Vätern. Hast du da, ein Tipp ist wahrscheinlich zu lapidar, aber wie ist da deine Empfehlung, wenn man damit ist?
Ja, also das ist was genauso wie super schlecht Schläfer natürlich am meisten an die Substanz geht, ne, weil man so emotional eingebunden ist und im Grunde nicht weglaufen kann. Wichtig finde ich bei beiden Themen, ob es nun Schreibabys oder total schlechte Schläfer sind, den Gedanken, alles, was versprochen wird an rascher Hilfe, nächste Woche ist es weg, da sollte man die Finger von lassen. Weil das einfach ein Entwicklungsthema ist, wo Kinder Zeit brauchen und wir Eltern Geduld brauchen und eine gute Begleitung. Schreibabys sind ja Kinder, die sehr reizoffen sind und die kommen einfach mit der Reizverarbeitung nicht klar. Und das braucht Entwicklungszeit, genauso wie das Laufen lernen. Das kann man nicht sagen, so, und jetzt kannst du aber laufen. Und genauso ist es beim Schreien auch. Man kann sich aber Hilfe suchen. Ich finde zwei Gedanken wichtig. Das eine sind die frühen Hilfen, die es eigentlich in jeder Stadt inzwischen gibt, wenn man niemanden hat, mit dem man das Netz erweitern kann. Also kein Opa, keine Freundin, wo man mal sagen kann, nimm das Kind einfach mal eine Stunde und hör du dir das mal an, damit ich mal das nicht hören muss. Dann kann man sich an die frühen Hilfen wenden. Meistens geht es übers Jugendamt, glaube ich, oder die haben auch eigene Seiten, dass man Unterstützung bekommt, damit man einfach diese Last auf mehr Schultern verteilen kann. Das, finde ich, ist ein wichtiger Gedanke. Und das andere ist die emotionelle erste Hilfe. Dazu habe ich einen super tollen Vortrag gesehen in Hamburg, als wir uns gesehen haben im Oktober, von Thomas Harms.
Den hatten wir zu Besuch.
Genau, also das ist so beeindruckend. Ich kannte das vorher schon, ich hatte vorher schon mal von einer Mitarbeiterin von ihm auch einen Vortrag gehört, aber diese Videos zu sehen aus der Arbeit, die er mit Eltern macht, das ist so toll. Da kommen Eltern wirklich bei sich an und sind irgendwann ruhig. Und dann können sie sich dem Kind öffnen und dieses Schreien viel besser begleiten und manchmal eben auch stillen. Also dass das wirklich das Kind sich beruhigen kann und einen Zugang zu den Eltern bekommt. Kann ich total empfehlen. Es gibt inzwischen in ganz vielen Städten Menschen, die diese Ausbildung gemacht haben und da helfen können.
In deinem Buch steht, wo wir jetzt gerade auch so bei Hilfen waren, dass das Baby oft die gleiche Lösung braucht, nämlich Nähe, Ruhe und vor allem dich. Also damit sind ja Mütter als auch Väter gleichermaßen, denke ich mal, angesprochen. Das hört sich jetzt so nach einer universelle Lösung an. Aber ist es das wirklich? Gibt es die überhaupt oder nicht?
Ich würde es nicht als Universallösung beschreiben, sondern im Grunde als eine Grundhaltung. Ich erlebe Eltern sehr gestresst, wenn sie in einer Tour überlegen, was ist denn jetzt mit dem Kind und was kann ich denn jetzt noch machen, damit es ihm gut geht, damit es aufhört zu schreien oder so. Man muss natürlich immer gucken, können es Schmerzen oder Hunger sein. Das sind Dinge, da sollte man nachgucken. Wenn man das aber ausschließen kann, dann ist ganz oft wirklich das, was ich da geschrieben habe, genau der Punkt, den die Kinder brauchen. Ne? Nähe, Dasein, Zeit, miteinander und nicht noch eine Spieluhr, noch eine Lampe an, noch irgendwas, ne, was man mal noch ein Liedchen singen und so, weil man immer mehr Input und Reize in die Kinder gibt. Und eigentlich ist es wichtig, wenn wir sie in die Ruhe bringen wollen, dass wir in die Ruhe kommen. Und dann ist auch total okay, dass man sich Oropax in die Ohren macht und an den nächsten Sommerurlaub denkt und gar nicht an das Kind und das einfach nur vor sich herträgt und weinen lässt, bis es sich ausgeweint hat.
Hm. Also könnte man theoretisch den Eltern ja eigentlich auch so ein bisschen mitgeben, fangt an zu meditieren, um die Ruhe quasi einfach einzuatmen, und irgendwann überträgt sich das sicherlich ja auch.
Das ist so, ne? Entspannung ist ein total wichtiger Punkt, auch später, wenn wir jetzt an die Autonomiephase und super wütende Kinder denken. Wenn ich mit explodiere, wird die Situation nicht so schnell besser werden. Wenn ich aber ruhig bleiben kann, werde ich nicht immer schaffen, aber möglichst oft, dann kann mein Kind mit mir runterkommen. Das ist tatsächlich so.
Ich würde ganz gerne zum Abschluss nochmal ein anderes Fass aufmachen hier. Und zwar trendet ja das Schlagwort Bindung in der Kindererziehung momentan ziemlich. Mhm. Und wir haben darüber in diesem Podcast schon öfter gesprochen mit unterschiedlichen Experten und Expertinnen. Aber mich würde mal deine Definition interessieren, weil das ja auch wirklich ein Standbein ist, nicht nur deines Babybuches, sondern im Grunde ja deiner generellen Arbeit.
Das stimmt.
Magst du noch einmal deshalb sagen, was du unter Bindung verstehst und was für dich da das Wichtigste ist?
Also für mich ist es im Grunde, wenn ich bindungssicher bin, dann ist es mein inneres Bild von Sicherheit. Ich fühle mich gut in dieser Welt. Ich fühle mich mit mir zufrieden. Ich weiß, dass ich ein sicheres Polster habe aus Menschen, die für mich da sind. Das ist das, was Kinder mitnehmen, wenn sie bindungssicher groß werden. Und was sie dann auch später benötigen, für, sei es für die Eingewöhnung oder als Erwachsener, für die Beziehungsführung. Ich kann mich auf andere einlassen. Und ganz wichtig, ein neues spannendes Feld, wovon ich immer mehr mitbekomme, für die Stressregulation, zum Beispiel in der Schule, beim Lernen. Wenn ich bindungssicher bin, komme ich eher damit zurecht, an der Tafel zu stehen und eine schwere Matheaufgabe vor mir zu haben, als wenn ich das nicht bin, weil ich mich besser mit dem Stress also auf den Stress einlassen und ihn verarbeiten kann, als wenn ich eine Bindungsunsicherheit habe und ständig ein Misstrauen in mir, diese Unsicherheit. Das ist für mich das, die Bindung.
Können wir nochmal ganz kurz auch für mich vor allem bindungssicher definieren? Also heißt das, es ist so Grund, also ja genau, wie definierst du sowas?
Das heißt, ich bin von meinen Eltern gut genug begleitet worden, um mich sicher zu fühlen mit ihnen, okay, in der Beziehung, und trage, okay, diese Sicherheit in mir und kann mich deshalb zum Beispiel auf meine Kita-Erzieherin einlassen oder später auf eine Lehrkraft oder eben auf einen Partner. Das umfasst das für mich.
Das heißt, bindungsunsicher wäre dann eben, es gibt kaum man hat kaum Aufmerksamkeit von den Eltern erhalten, und es ist eine sehr unsichere Bindung, eine On-Off-Beziehung vielleicht auch durch bestimmte Umstände, die in der Familie herrschen.
Genau, also da kommt ganz viel, ne? Es ist einfach, wird da ein Grundstein gelegt durch die Eltern. Und es gibt bindungsunsichere Kinder, die ambivalent sind, weil die Eltern auch ambivalent sind, mal ganz eng und mal ablehnend. Und so sind die Kinder dann auch. Und es gibt bindungsunsichere Kinder, die vermeidend sind, weil die Eltern auch so, ne, sehr in Distanz sind. Und dann bleiben die Kinder auch so. Die wirken dann manchmal ganz cool und man denkt, ey, geil, der geht ja super in den Kindergarten. Eingewöhnung war gar nicht nötig. Aber in sich ist er eigentlich bindungsunsicher und sehr gestresst. Super spannendes Thema. Habe ich auch ein Buch zugeschrieben.
Ich meine, über welches Thema hast du noch kein Buch geschrieben?
Also über welches?
Die Enzyklopädie von Inke Hummel.
Ja, genau, da bin ich auf dem Weg hin.
Aber tatsächlich, einmal muss ich nochmal nachhaken, bedeutet das, also wenn du sagst, es gibt Eltern, die auf Distanz sind und deshalb dann bindungsunsichere Kinder sozusagen in die Welt schicken. Das heißt ja auch, dass die wahrscheinlich selbst bindungsunsicher sind, oder? Die haben ja selbst ein Problem. Kann ich denn, auch wenn ich selbst so ein Thema habe als Vater oder als Mutter, trotzdem mein Kind irgendwie bindungssicher in die Welt schicken? Oder, also da muss ich ja wahrscheinlich erstmal bei mir anfangen, bevor ich dann versuche, mein Kind mit allem zu wappnen, oder?
Ja, das ist so. Also auch das habe ich oft in der Beratung, dass Eltern irgendwann an den Punkt kommen, wo ihnen das klar wird. und sie versuchen, mit dem Kind in eine andere Verbindung zu gehen als die, die sie kannten. Das ist ein total wichtiges, relevantes Thema. Es gibt bindungsbasierte Therapie, die das begleitet. Es gibt aber auch Bücher, mit denen man viel machen kann. Ich weiß gar nicht, ob Oliver Diersen schon bei euch im Podcast war, sonst kann ich das sehr empfehlen. Das Buch heißt, wenn mein eigenes Kind mir fremd ist und es mir mit meinem Kind genauso geht.
Das ist mir auch schon mehrmals begegnet, aber er war noch nicht bei uns im Podcast.
Ah, okay. Da sind auf jeden Fall super Übungen drin, um genau so ein Thema zu bearbeiten und mit dem Kind in eine bessere Verbindung zu kommen.
Okay, aber tatsächlich, dann muss ich an mir arbeiten erstmal. Ja. Und dann bin ich auch bei dir da nicht mehr richtig aufgehoben, sondern dann muss ich zu anderen Experten gehen.
Ist unterschiedlich. Das kommt immer drauf an, ne? wie tief das sitzt und ob da noch andere Themen sind und Verletzungen und so, ob das eher psychotherapeutisch bearbeitet werden muss oder nicht.
Okay. Spannend, da steckt noch viel mehr Thema drin, glaube ich, für die nächsten Folgen.
Ja. Ja, wir wollten über Babys sprechen, aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf einem ganz anderen Weg.
Naja, wir sind im Grunde sind wir auch bei den Eltern und das ist ja wichtig.
Ja.
Ich glaube, es ist auch alles holistisch, ne? Also es ist alles miteinander verbunden. So wie die Musik, die ist auch miteinander verbunden.
Ja.
Das wäre jetzt meine letzte Frage, es sei denn, Marco hat noch eine ganz dringendere Frage.
Ich habe noch ganz viele, aber nicht so dringend, dass ich nicht auf den nächsten Podcast warten kann, sozusagen, wenn Inke wieder bei uns da ist. Also schieß mal los mit deiner Abschlussfrage.
Sehr schön. Ja,
was kommt.
Genau, und Inke kennt die ja auch schon, unsere Musikliste, Papas Playlist, echte Papas Playlist auf Spotify. Was hören denn Eltern heute so? Was sollten wir denn vielleicht darauf packen?
Also ich habe mich am Thema orientiert und wer weiß, dass ich großer Depeche Mode Fan bin, dem ist wahrscheinlich klar, welchen Song ich für die Babyzeit ausgesucht habe. Enjoy the Silence.
Sehr gut.
Ja.
Passt sehr gut.
Ja. Passt super, genau. Also kommt auf die echte Papas Playlist von Spotify, die man abonnieren kann. Übrigens, Achtung Werbung, genauso wie diesen Podcast selbst. Abonnieren, bewerten, weitersagen und vor allem downloaden und hören. So viel. Achso, und man kann uns natürlich noch schreiben. Habe ich fast vergessen, Flo, Entschuldigung. Also, wenn ihr eine Frage habt für den Podcast, zu dieser Folge oder generell oder was ganz Persönliches wissen wollt von Flo und mir, dann schreibt bitte an
podcast@echtepapas.de.
Genau. Und wenn man jetzt sagt, Flo und Marco sind mir total egal, aber die Inke, die ist total interessant. Was machen wir dann, Inke?
Dann geht ihr einfach auf meine Seite inkehummel.de und da steht alles zu meiner Beratung, zu meinen Büchern, zu Vorträgen. Also ich komme auch viel, ne, in Schulen oder sowas, in Kindergärten, mache Elternabende zu bestimmten Themen und so. Genau, das kann man da alles finden.
Super. Man findet auch das Babybuch. Und du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest an einer Enzyklopädie. Was erwartet uns denn als nächstes? Weil so, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, wird sicher bald wieder ein neues Buch von dir auf den Markt kommen oder neue Bücher. Also
ja, genau.
Was erwartet uns denn? Ich frage mal so, was erwartet uns 2023 alles?
2023 kommen voraussichtlich tatsächlich 3 Bücher von mir zur Welt.
Ich wusste es.
Genau, und das nächste ist jetzt am 23. Februar das Buch Mit allen Sinnen wachsen. Da geht es um Wahrnehmung, die ein großes, großes Entwicklungsthema ist, im Babyalter schon, ist auch im Babybuch mit drinne, aber im Grunde ganz intensiv auch bis zur Einschulungszeit. Und da guckt das Buch drauf, auf die Jahre 1 bis 6, 2 bis 6 ungefähr. Wie nimmt mein Kind die Welt eigentlich wahr und wie unterschiedlich vielleicht zu mir, damit Eltern verstehen können, wo bestimmte Konflikte herkommen. Und wie können wir beide daran arbeiten, dass die Wahrnehmung ein bisschen mehr zusammenpasst? Wie kann ich mein Kind da fördern, ohne dass das ein totaler Förderwahn wird, sondern einfach im Alltag sowieso, wenn man zusammen unterwegs ist, zusammen in der Küche steht oder im Kinderzimmer sitzt.
Okay, und spoilerst du auch noch Buch 2 und 3?
Die anderen Bücher, also da darf ich natürlich zu den Themen noch nichts sagen. Das ist immer so ein bisschen, es kommt im August mein erstes Buch im Belz Verlag, was sich auch nicht explizit an Eltern richtet, sondern an eine andere Zielgruppe mit einer Co-Autorin zusammen. Und im September kommt dann wieder ein Humboldt-Ratgeber.
Wie machst du das? Also Wie schreibst du? Morgens, mittags, abends, nachts?
Das ist ja das ist meine Arbeitszeit. Und mein Kalender sieht so aus, dass ich im Wechsel immer Schreibtage habe und Beratungstage. Okay. Und dann klappt das ganz gut. Also ich brauche für ein Buch, jetzt das Bells-Buch nehme ich mal außen vor, das war so ein jahrelanges Projekt, weil das was Besonderes war. Aber für die Humboldt-Bücher im Schnitt so 3 Monate. Also, ne, und wo ich dann nicht jeden Tag schreibe, sondern einfach in meinem Arbeitsalltag, bis es dann fertig ist.
Okay. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wunsch meinerseits. Ich wünsche mir ja nochmal ein Hummel-Väterbuch. Vielleicht kannst du das 2024 mal in Angriff nehmen. Da würden wir uns, glaube ich, sehr drüber freuen.
Okay. Ja, ich trage es mal mit in den Verlag.
Gut. Okay. So, aber ansonsten haben wir uns total gefreut, dass du bei uns warst zum 2. Mal und ich freue mich jetzt schon aufs 3. Mal und ich glaube, wir finden auf jeden Fall mal wieder einen Zeitslot und ein Thema, zum Beispiel Arschlochkind.
Genau. Super, danke schön. Nee,
erst machen wir einen Helikopter und Rasenmäher und dann kommt der Mähdrescher.
Das passt alles zusammen.
Okay, das glaube ich auch.
Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch jetzt schon auf die Arschlochkind-Folge mit den echten Papas und den Dschungel. Bis die kommt, hören wir uns aber in 2 Wochen mit einer anderen neuen Folge und einem neuen Gast. Und ja, die Inke, die hören, lesen und sehen wir hoffentlich auch mal wieder.
Schön, dass du da warst.
Sehr, sehr schön, danke, dass du da warst. Vielen Dank und bis bald hoffentlich. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Tschüss.